Bin ja ein bisschen in der komfortablen Situation, dass ich sehr spontan einspringen musste und hoffe deswegen auf eure Nachsicht. Ich meine Gedanken vielleicht noch nicht ganz so gut sortiert habe. Hoffe, dass ihr das alles so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich habe euch eine Menge zu sagen und gucken wir mal, was der Herr daraus macht. Es war einmal eine gläubige und fromme Frau, die Gott liebte. Jeden Morgen ging sie in die Kirche. Unterwegs riefen ihr die Kinder zu, Bettler sprachen sie an, aber sie war so in sich versunken, dass sie nichts wahrnahm. Eines Tages ging sie wie immer die Straße hinab und erreichte gerade rechtzeitig zum Gottesdienst die Kirche. Sie drückte an der Tür, doch sie ließ sich nicht öffnen. Sie versuchte es heftiger und fand die Tür verschlossen. Der Gedanke, dass sie zum ersten Mal in all den Jahren den Gottesdienst versäumen würde, bedrückte sie. Ratlos blickte sie auf und sah genau vor ihrem Gesicht einen Zettel an der Tür. Darauf stand: Ich bin hier draußen. Es ist Urlaubszeit. Viele haben ein Urlaubsziel. Es ist gut, ein Ziel zu haben, auf das Ziel zuzugehen. Aber manchmal ist es auch gut, auf den Weg zu gucken. Früher war das so, noch in meiner Kindheit, da ist man nicht so viel geflogen. Ich weiß nicht, ob das zu teuer war, generell oder nur für meine Eltern, aber wir sind viel gefahren, sei das mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder auch gewandert. Und das ist ganz anders, weil da nimmt man auch den Weg viel stärker wahr. Man guckt um sich herum, man nimmt die Veränderung wahr von dem Ursprungsort bis zum Ziel. Man kommt durch verschiedene Landschaften, man sieht vielleicht unterschiedliche Leute, unterschiedlich gekleidet, unterschiedliche Stile an den Häusern. Es ist schade, dass das heute durch unsere Reisegewohnheiten größtenteils verloren gegangen ist. Wer fährt denn noch mit dem Zug nach China? So viel Urlaub kriegt ja auch kaum noch jemand, dass man das machen könnte und dann auch noch ein bisschen da bleiben könnte und wieder zurück. Früher, noch in den 70er Jahren, wurde sowas auch öfter mal gemacht. Ich kenne einige Leute, die solche Reisen gemacht haben. Erst mit dem Bus, dann mit dem Zug, ganz nach Asien. Und dann wird man viel besser hineingenommen in das, was einen da erwartet, weil ein langsamer Wechsel stattfindet, eine langsame Änderung. Und am Ziel ist man schon viel besser vorbereitet, plötzlich woanders zu sein, anderen Menschen zu begegnen, einer anderen Kultur ausgesetzt zu sein. Und ich glaube, das fehlt heute oft. Wir fliegen irgendwo hin, sind da und bupp, tja, und dann lass dich mal ein darauf. Oder geht man dann doch nur ins Hotel oder zu den Touristenattraktionen? Diese Frau in der Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, die hat den Weg auch nicht gesehen. Die hatte nur ihr Ziel vor Augen. Heute in meiner Predigt soll es eigentlich um das Ziel gehen. Deswegen bin ich mit dem Weg angefangen, weil der Weg dahin ist auch immer wichtig. Aber ein Ziel muss man natürlich auch kennen und vor Augen haben. Und ich habe den Eindruck, aus den Gesprächen, die ich so mit Christen aus ganz unterschiedlichen Kirchen und Denominationen führe, dass ganz oft das Ziel gar nicht klar ist. Wer weiß denn heute noch, dass das Nächste, was wir erwarten, worauf wir uns eigentlich freuen können und sollen, die Wiederkunft Jesu zur Entrückung der Gemeinde ist? Ist das noch in unserem Bewusstsein? Wir sollen entrückt werden. Dem Herrn entgegen in Wolken, schreibt der Apostel Paulus. Und wie ist das eigentlich mit dem tausendjährigen Reich in der Offenbarung? Was hat das für eine Bedeutung? Ist das ein Buch mit 7 Siegeln für uns, die Offenbarung? Oder erschließt sich uns dort prophetisch das, was der Herr vorhat mit dieser Welt, mit der Gemeinde? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Wenn man so spontan einspringt für eine Predigt, dann, glaube ich, hat man das Recht, sein Lieblingsthema zum Predigtthema zu machen. Eschatologie ist so das Stichwort, die Lehre von den letzten Dingen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und da will ich euch so ein bisschen reinnehmen. Ich kann viele Sachen nur anreißen. Wie Uwe neulich auch schon mal gesagt hat, man könnte stundenlang dazu erzählen und predigen. Und das wäre, glaube ich, na, für mich zumindest immer noch spannend. Für euch dann irgendwann nicht mehr. Ich will euch so ein paar grundlegende Meilensteine von dem, was auf uns, auf die Gemeinde zukommt, in dieser Predigt deutlich machen. Und Ausgangspunkt soll sein das Sendschreiben an Laodicea in der Offenbarung, Kapitel 3. Ich lese die Verse 14 bis 22. Und ihr hattet vorhin den Lesungstext gehört aus dem Timotheusbrief. Und da hat ja auch Paulus schon so ein bisschen die Kennzeichen der Endzeit angedeutet. Weiß nicht, vieles kommt einem da bekannt vor und man hat den Eindruck, Mensch, da sind wir wohl mittendrin. Und jetzt das Sendschreiben an Laodicea, das letzte Sendschreiben von sieben Briefe an Gemeinden in Kleinasien. Ich lese ab Vers 14 nach der Elberfelder Übersetzung. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist das letzte der sieben Sendschreiben, also der sieben Briefe in dem Brief. Die Offenbarung selbst ist ja an sich ein großer, langer Brief. Und darin finden sich gleich am Anfang in den Kapiteln 2 und 3 diese sieben Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien. Und die Offenbarung ist aufgeschrieben, empfangen worden von dem Apostel Johannes, der zu der Zeit auf Patmos höchstwahrscheinlich in der Verbannung lebte. Und wenn man sich das mal auf einer Karte anguckt, Patmos, eine Insel vorgelagert vor Kleinasien, heutige Türkei, und man von da dann einen Boten lossendet ans Festland mit Briefen an sieben Gemeinden in der Hand, und der dann von der Küste ausgehend losfährt, dann sieht man, dass diese sieben Gemeinden, an die diese Sendschreiben hier aufgeschrieben sind, genau in der Reihenfolge Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea genau auf einem Weg liegen. In der Reihenfolge ist das eine Rundreise in Kleinasien und man ist wieder an der Küste und der Bote kann zurück nach Patmos. Das heißt, die Anordnung dieser sieben Sendschreiben ist schon mal ganz einfach geografisch. In der Reihenfolge, wie die Orte einfach von einem Boten angefahren werden. Und trotzdem, wenn man sich diese sieben Sendschreiben anguckt, was wir jetzt nicht können, aber ich ermutige jeden dazu, das zu Hause mal zu tun, diese sieben Sendschreiben sind nicht nur sieben Briefe an sieben Gemeinden, die damals vor 2000 Jahren in Kleinasien existiert haben, sondern sie sind ein sehr guter Abriss der gesamten Kirchengeschichte vom Beginn der Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu. Wenn ihr das mal nachlest, es gibt da ja schöne Auslegungen, verschiedene Bücher. Es gibt von Andrew Miller eine Kirchengeschichte, zwei Bände, der hangelt sich da sehr schön dran lang und zieht die Parallelen immer. Oder von dem Holländer Willem Ouweneel gibt es eine schöne Offenbarung-Auslegung. Viele evangelikale Theologen, die darauf hinweisen, Parallelen in den Sendschreiben in der Reihenfolge, wie sie da vorkommen, zu der Kirchengeschichte. Angefangen von der Urgemeinde, über die Zeit der Christenverfolgung, über die Zeit des Papsttums, die Reformation, der Protestantismus und im 19. Jahrhundert die Erweckungsbewegung, viele Freikirchen, die sich gründen, Philadelphia, das Sendschreiben an Philadelphia, wo kein Tadel stattfindet, und am Ende das Sendschreiben an Laodicea, wo es überhaupt kein Lob mehr gibt, sondern nur noch Ermahnung. Ein Abriss der Kirchengeschichte in diesen 7 Sendschreiben. Für die Leute, für die die Offenbarung immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ist, möchte ich so einen Schlüssel zum Verständnis mitgeben, den ihr euch vielleicht merken könnt. Kapitel 4, Vers 1 und davor noch Kapitel 1, Vers 19. Ich glaube, das beides zusammengenommen, das ist der Schlüssel für das Verständnis der Offenbarung. Und wenn man das berücksichtigt, dann fällt das ganz leicht, über die Offenbarung zu reden und über die Offenbarung nachzudenken. Ich lese mal zunächst Offenbarung 1, Vers 19. Da schreibt, beziehungsweise da kriegt der Apostel Johannes gesagt, Offenbarung 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das deutet schon die Dreiteilung der Offenbarung an. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das ist das, was in Offenbarung 1 stattfindet. Da wird Johannes in den Himmel hinaufgehoben und sieht den Thron und sieht die Ältesten und sieht Jesus im Himmel. Die Herrlichkeit Jesu im Himmel. Der zweite Teil, schreibe, was ist. Das ist das, was nun folgt in Kapitel 2 und 3. Die Sendschreiben an die Gemeinde. Das ist das, was ist, das Zeitalter der Gemeinde. Alles, was in den 7 Sendschreiben drinsteht, findet man natürlich zu jeder Zeit, auch heute. Man wird in jeder Gemeinde Kennzeichen finden von Pergamon, von Sardes, von Thyatira, von Philadelphia, von Laodicea. Jede dieser Gemeindetypen gibt es natürlich auch noch, die vielleicht mehr Übereinstimmung mit einer bestimmten Gemeinde hier im Sendschreiben haben als andere. Und dennoch das, was ich eben sagte, auch der Ablauf der Kirchengeschichte. Das ist das, was ist, das Zeitalter der Gemeinde. Und der dritte Teil, was dem Johannes hier gesagt wurde, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und das geht los in Offenbarung 4, Vers 1. Den Vers lese ich jetzt. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Den Vers müsst ihr euch merken. Denn das ist der Schlüssel zur Offenbarung. Wenn das Gemeindezeitalter vorbei ist, wird die Gemeinde entrückt in den Himmel. Ich lese euch das gleich nochmal vor. Der Apostel Paulus hat das genauer geschildert. Und wenn die Gemeinde entrückt ist in den Himmel, dafür steht das, was Johannes hier symbolisch schon erlebt. Komm hier herauf, eine Stimme aus dem Himmel, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem, nach dem Zeitalter der Gemeinde, nach den 7 Sendschreiben geschehen muss. Dass diese 7 Gemeinden eine gewisse Symbolik haben, wird ja schon daran deutlich, dass es genau 7 sind. Es gab natürlich mehr Gemeinden als nur 7. Aber 7, viele werden das wissen, das ist die Zahl der Vollkommenheit, des Abschlusses. Es gibt 7 Tage in der Woche. Es gibt immer wieder 7 Posaunen, es gibt 7 Schalen, es gibt ganz oft die 7, auch in der Offenbarung, wenn man das liest. Und es gibt 7 Gemeinden. Und mit diesen 7 Gemeinden ist das Zeitalter der Gemeinde abgeschlossen mit Laodicea. Lasst mich kurz zu der Entrückung was vorlesen, denn ich bin nicht sicher, wie weit euch das so bekannt ist. Das kommt ja auch immer darauf an, was man schon so gehört hat. in Predigten, in Kirchen, in Gemeinden, wo man vorher war. Und in manchen ist das selten Thema oder nie. Ich lese mal zunächst aus 1. Korinther 15, Verse 51 bis 53. Und entschuldigt, wenn ich euch viel Bibelverse zumute, aber das macht es mir ein bisschen leichter, weil das stimmt dann wenigstens schon mal. Was ich so erzähle und generell Gedanken eines Predigers können ja auch falsch sein. Auch Auslegungen können falsch sein und ich werde euch nichts Neues sagen, wenn ich sage, dass es total viele unterschiedliche Auslegungen gibt zu eigentlich allen Bibelversen und Bibelabschnitten und darüber dann auch schon ganz schön heftige Streitereien in der Kirchengeschichte entstanden sind und sogar Gemeindetrennungen und Kirchenspaltungen daraus hervorgegangen sind. Und auch das, was ich euch heute über die Endzeit, über die Eschatologie erzähle, das ist das, was ich aus jahrelangem Bibelstudium und Studium von Kommentaren so mitgenommen habe und was mir das plausibelste erscheint. Aber auch das müsst ihr natürlich prüfen, selber prüfen am Wort, an dem, was der Geist Gottes euch zeigt. Ihr dürft mir natürlich gerne alles glauben. Nee, dürft ihr nicht mal. Das darf ich nicht mal sagen. Ihr müsst prüfen und guckt mal, ob ihr zu den gleichen Erkenntnissen kommt wie ich. 1. Korinther 15, Verse 51 bis 53. Ich lese das mal vor, weil das in diesem Zusammenhang auch steht und wichtig ist. Da schreibt der Apostel Paulus: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Danach ist es natürlich kein Geheimnis mehr, weil es ja dann bekannt ist. Aber es war wohl ein Geheimnis bis dahin und vielen, glaube ich, ist es immer noch ein Geheimnis, weil sie es vielleicht noch nie bewusst gelesen haben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Posaunen wird es, das ist gewiss. Gut. Vielleicht gibt es auch deswegen so viele Posaunenchöre, ich weiß es nicht. Mich da schon mal dran zu gewöhnen und es ist ja auch wirklich schön. Jetzt noch eine wichtige Stelle, wo es um die Entrückung geht. 1. Thessalonicher 4, ich lese Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das soll eine Ermunterung sein. Und das ist das, und das müssen wir immer wieder uns wirklich bewusst machen, worauf wir zugehen. Wir warten nicht jeder auf sein persönliches Sterben. Das kann passieren. Aber Paulus und auch wir sollen jeden Tag in dieser Zuversicht leben. Der Herr kann heute wiederkommen. Und dann werden wir entrückt in Wolken dem Herrn entgegen. Wem das zu fantastisch klingt, mal gucken, wie es dann wird, wie es sich anfühlt. Das ist die biblische Lehre. Wir warten auf die Entrückung. Und wir sollen einander trösten mit diesen Worten. Trösten, weil keiner was einem voraus hat. Weder die schon Gestorbenen noch die, die noch leben. Alle werden dann gemeinsam zu Jesus entrückt. Und nun komme ich zur Offenbarung. Denn das ist auch das Verständnis, wie gesagt, dieser Schlüssel zur Offenbarung. Die Offenbarung eigentlich soll ein Trostbuch sein für die Gemeinde. Und wie oft habe ich gehört in Hauskreisen und in Gesprächen, dass Leute Angst haben vor der Offenbarung. So viel Gerichte, so viel schreckliche Sachen, was da auf der Erde passiert. Und kriegen das nicht zusammen mit ihrem Gottesbild. Was da passiert und was da nach Gottes Willen passiert auf der Erde an Gerichten. Aber dann denkt, wenn euch das nochmal so geht oder in Gesprächen begegnet, an diesen Schlüssel zur Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ich wünsche euch diese Zuversicht, die auch ich habe, dass ich nicht durch die große Drangsal gehen muss und durch die Gerichte, die in der Offenbarung geschildert sind, sondern dass wir dann schon im Himmel beim Herrn sind und das von oben sehen werden, so wie das hier Johannes von oben sehen darf. Und wenn das so ist, wenn das stimmt, dass Offenbarung 4, Vers 1 und Offenbarung 1, Vers 19 in diesem Zusammenhang der Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung sind, dann wird das auch deutlich, dass diese sieben Sendschreiben eben das gesamte Kirchen- und Gemeindezeitalter abdecken und widerspiegeln. Und dass mit Laodicea das Zeitalter der Gemeinde zum Ende kommt. Und das möchte ich jetzt ein bisschen genauer angucken, das Sendschreiben an Laodicea, weil ich den Eindruck habe, dass wir in diesem Zeitalter schon leben. Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wieso betont Jesus das an dieser Stelle so, dass er der Amen ist? An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es das Amen. Wieso eigentlich der Amen? Vielleicht ist das schon eine Abkürzung, der Amen heißt. Und Amen, das sagen wir ja auch fast immer am Ende unserer Gebete. Das heißt, so sei es, wahrhaftig. So soll es sein, so komme es, so ist es. Und der Nebensatz hier, der treue und wahrhaftige Zeuge, der nimmt das nochmal auf. Treu und wahrhaftig. Und danke für das Zeugnis, Siegfried, was du gesagt hast. Wie oft fehlt uns das, treu und wahrhaftig zu sein? Wie oft schämen wir uns für das, was in der Bibel steht, für diese biblischen Wahrheiten, halten das lieber zurück in Gesprächen? Treu und wahrhaftig. Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus-Nachfolger sind, dann lasst uns auch nicht schämen für das, was er gesagt hat, sondern lasst uns das hochhalten und lasst uns das bekennen. Das fällt vielleicht Laodicea und der Christenheit am Ende so schwer, dass das Sendschreiben gerade damit anfängt. Der Anfang der Schöpfung Gottes, darüber sind nun viele Missverständnisse entstanden. Man könnte das so verstehen, dass Jesus als erstes geschaffen wurde von Gott, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und das wäre mit Sicherheit ein Missverständnis. Und so werden das auch die Laodicea, die dieses Sendschreiben gekriegt haben, mit Sicherheit nicht aufgefasst haben. Warum kann ich das so sicher sagen? Da brauchen wir nämlich nur mal in den Kolosserbrief gucken. Der Kolosserbrief, der ist nämlich auch in Laodicea gelesen worden. Das sehen wir am Ende. Kolosser 4, Vers 16, da schreibt der Apostel Paulus, der den Kolosserbrief geschrieben hat, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Also nicht erst heute lesen wir die Briefe, die an ganz andere Gemeinden in der Bibel geschrieben wurden, sondern das ist so gewollt. Die Kolosser sollten den Laodicea-Brief lesen, die Laodicea sollten den Kolosserbrief lesen. Und im Kolosserbrief, den also mit Sicherheit dann die Laodicea auch gelesen haben, da steht, ich hoffe, ich habe es mir angemarkert, da steht Kapitel 1 ab Vers 15, er ist das Bild, also Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist, und jetzt kommt's, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist quasi der Werkmeister. Wenn man Sprüche 8 anguckt, kann man das auch nochmal nachlesen, eine schöne Prophetie darauf hin. Jesus ist der Werkmeister bei der Schöpfung gewesen. Durch Jesus ist die Schöpfung geschehen. Und damit ist klar, dass Jesus nicht das erstgeschaffene Werk Gottes, des Vaters sein kann, sondern Jesus selber ist ja der Schöpfer. Also das Verständnis wäre falsch. Jesus ist nicht das erste Schöpfungswerk. Und mit diesem Missverständnis leben nach wie vor, das soll jetzt nicht hochmütig klingen, aber nach wie vor die Zeugen Jehovas. Wer die schon mal bei sich im Haus hatte, in der Wohnung hatte und mit ihnen gesprochen hatte, die vertreten die Lehre, dass Jesus ein geschaffenes Engelwesen ist und nicht Gott ist. Sie haben auch ihre Übersetzung dann angepasst. Da, wo von Jesus als Gott die Rede ist, da haben sie immer das Wort ein eingefügt. Ein Gott, um das ein bisschen abzumildern. Aber das ist ein Missverständnis. Jesus ist nicht das erste Werk der Schöpfung Gottes, sondern er ist ja selber der Schöpfer. Nun, wie kann das noch verstanden werden? Der Anfang der Schöpfung. Ich glaube, und wenn man Offenbarung 1 lesen würde, was ich jetzt nicht mache, dann wird das deutlich, es geht um die Neuschöpfung. Es geht um das, was in jedem von uns schon anfangen soll, durch die Wiedergeburt, Johannes 3, die neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung ist möglich geworden durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Damit ist er der Anfang, der Erste der neuen Schöpfung. Darum geht es. Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Das ist hilfreich, wenn man so ein bisschen mal in die Lexika reinguckt und guckt, wo liegt eigentlich Laodicea. Laodicea liegt ungefähr 10 Kilometer entfernt von Hierapolis. Hierapolis heißt heute, glaube ich, anders. Hierapolis so existiert nicht mehr, nur noch ein paar Ruinen. Das war eine Stadt, da gab es heiße Thermalquellen. Das ist das heiße Wasser, was Jesus hier bestimmt im Blick hat. Heißes Wasser, da sind viele Leute hingepilgert. Und tatsächlich wurden unterirdische Aquädukte, also Leitungen unterirdisch mit leichtem Gefälle, von Hierapolis nach Laodicea gebaut. Denn aus diesem Wasser, aus den Thermal- und Heilquellen in Hierapolis, wurde eine Augensalbe hergestellt. Das wurde noch mit zerstampfenden Tabletten gemischt und da wurde eine Augensalbe hergestellt in Laodicea. Aber nun könnt ihr euch vorstellen, wenn die heißen Quellen dort in Hierapolis, 10 Kilometer entfernt, in die Leitung eingefüllt werden, das kommt nur noch lauwarm an in Laodicea. Und auf der anderen Seite liegt Kolosse. Kolossai, griechisch gesprochen. Auch nicht mehr als 20 Kilometer entfernt. Und da gibt es kalte, sprudelnde Wildbäche. Das kalte Wasser. Zwischen Laodicea und Kolosse war offensichtlich ein reger Handel und Austausch auch. Wir sehen das schon daran, dass da regelmäßig Boten hin und her gelaufen sind und auch die Briefe ausgetauscht haben. Dort kommt das kalte Wasser her. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Leitung gab, aber auch das kalte Wasser wäre lauwarm in Laodicea, wenn es dort ankommt. Mit heißem Wasser kann man was anfangen, als Heilwasser. Mit kaltem Wasser kann man was anfangen, es erfrischt. Aber wer mag lauwarmen Kaffee? Lauwarmes Wasser ist eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also dieses Kalt, ich glaube nicht, dass es so zu verstehen wäre, dass Jesus es lieber wäre, wenn die gar nicht gläubig wären und nichts in ihrer Gemeinde mehr machen würden. Nee, so nicht. Aber sie sollen zum Gebrauch nützlich sein. Erfrischend oder heilend, aber nicht lauwarm. Das ist nur zum Ausspeien. Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Hier kommen genau die drei Dinge vor, für die Laodicea berühmt war. Reichtum, das war eine große Handelsstadt damals, da liefen auch zentrale Verkehrswege zusammen. Kleidung, es gab dort eine gut florierende Bekleidungsindustrie. Unter anderem hatten die auch es geschafft, Purpur zu färben, ohne die Purpurschnecken, die ja in Syrien üblich waren, zu brauchen. die hatten da irgendwelche Pflanzen, mit denen man auch diese Purpurfärbung von der Farbgebung her hinkriegen konnte. Und da die Römer auch viel mit Purpur gemacht haben, war das natürlich, florierte das zur Zeit der Römer. Die haben dann lieber aus diesen Pflanzen in Laodicea ihre Kleidung färben lassen und ihre Umhänge und Vorhänge, anstatt die teuren Purpurschnecke aus Syrien zu nehmen. Also das florierte. Und außerdem die Augensalbe, die wie gesagt mit dem Thermalwasser aus Hierapolis auch hergestellt wurde. Und genau das spricht Jesus hier an. Du meinst, du bist reich. Du meinst, du bist bekleidet. Du meinst, du kannst sehen. Ja, nach weltlichen Maßstäben mag das stimmen. Aber meinen Maßstäben hält das nicht stand. Ich fand es interessant, wir saßen vorhin mit ein paar Leuten unten unteren Stockwerk zusammen zum Beten und haben die Losung gelesen, wie das da immer gemacht wird. Und ich möchte euch mal das vorlesen, was dafür heute stand. Weh dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Wie lange wird's währen? Aus Habakuk 2, Vers 6 und aus Epheser 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Und dann ist hier die Erläuterung gewesen aus dem Heidelberger Katechismus. Gott verbietet nicht nur Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Er nennt Diebstahl auch alle Schliche und betrügerischen Handlungen, womit wir versuchen, unseres Nächsten Gut an uns zu bringen, sei es mit Gewalt oder einem Schein des Rechts. Klingelt das bei euch? In Zeiten von Bankenkrisen, Bankenrettung, Eurokrise oder, wie man vielleicht besser sagen sollte, Refinanzierungskrisen von Staaten? Wie viel Diebstahl ist in unserer Welt in den letzten Jahren geschehen, der einen Schein des Rechts hat? Einige haben sich bereichert, viele müssen es jetzt ausbaden. Und das war wohl in Laodicea auch schon so. Ein florierendes Bankengewerbe damals, das ist historisch belegt. Und Jesus sagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Wie leicht kann uns äußerer, materieller Reichtum abhalten von den göttlichen Dingen, von dem, was wirklich wichtig ist, was Gott wichtig ist. Und das heißt eben auch mal auf den Weg zu gucken. Ich erinnere an die Geschichte vom Anfang. Das heißt nicht nur sonntags in die Kirche zu rennen und langweilige oder spannende Predigten zu hören. Das heißt auch auf dem Weg dahin. Und ihr seid eine ganze Woche lang auf dem Weg zu gucken, was passiert um mir herum. Wo braucht jemand eine Ansprache, der an der Mülltonne steht oder uns woanders begegnet? Wo braucht jemand Trost? Wo braucht jemand Hilfe? Reichtum ist da nicht hilfreich, oftmals nicht hilfreich. Er verblendet, sodass selbst die, die mit ihrem Reichtum Augensalbe herstellen, sie eigentlich selbst mal benutzen müssten. Göttliche Augensalbe. Das erinnert mich an das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat: Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Nächsten, aber nimmst den Balken vor deinen eigenen nicht wahr. Ihr Laodicea, ihr solltet von Gott Augensalbe nehmen, damit ihr seht, was wirklich los ist und was wirklich wichtig ist. Und von Gott im Feuer geläutertes Gold kaufen. Gold ist immer ein Zeichen für etwas Wertvolles. Und die Banken in Laodicea, so kann man lesen, die haben auch viel Gold gehabt und auch recht reines Gold gehabt. Und daraus wurden dann, es sei geklagt, Figürchen hergestellt, die nach Hierapolis verkauft worden, gebracht worden und dort den heidnischen Götzen geopfert wurden. Damit doch die Quellen auch wirksam werden und man Heilung bekomme. Nein, Wir als Kinder Gottes sollen von Gott geläutertes Gold kaufen. Die Gerechtigkeit Gottes, den Reichtum Gottes brauchen wir. Und weiße Kleider der Gerechtigkeit, nicht des Diebstahls, die sind besudelt. Weiße Kleider, gerechte Kleider von Gott, Vergebung zusprechen lassen, Vergebung empfangen von Gott, Sünden bekennen, Buße tun. Und dann Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Wen erinnert das nicht an das, auch in den Sprüchen, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Ist ja neulich wieder stark durch die Medien gegeistert. So ein Vortrag von Wilfried Plock in den Medien aus dem Zusammenhang gerissen worden, ein Zitat. Und dann gab es die dicke Schlagzeile, Evangelikale schlagen ihre Kinder. Wilfried Plock hat dagegen geklagt und hat auch Recht bekommen auf Unterlassung. Die durften das nicht weiter veröffentlichen. Es ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Auch Evangelikale schlagen ihre Kinder nicht, um sie zu erziehen. Züchtigen heißt nicht nur schlagen. Züchtigen ist viel mehr als nur schlagen. Und wer nur zu schlagen weiß in der Kindererziehung, der sollte auch mal darüber nachdenken, dass so in Gottes Sinne ist. Züchtigen heißt aber, dass jemand einem nicht egal ist. Und wenn mein Kind mir nicht egal ist, dann lasse ich ihm einfach nicht alles durch. Dann lasse ich nicht alles laufen. Mit welchen Methoden ich das Kind erziehe, ist eine ganz andere Sache. Vielleicht wurde früher zu viel geschlagen. Das mag durchaus sein und das hat vielleicht auch schlimme Folgen gehabt. Inzwischen ist es in Deutschland sowieso gesetzlich verboten, in Schweden schon länger. Da müssen wir Eltern uns anderes einfallen lassen. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Aber an Gottes Wunsch und Gottes Ratschlag, wer sein Kind züchtigt, wer sein Kind liebt, der züchtigt ist, da sollten wir nicht rütteln lassen. Züchtigen, wie gesagt, heißt nicht schlagen. Züchtigen heißt, mir ist das nicht egal, was daraus wird. Und so ist es auch nicht Jesus egal, was aus der Gemeinde wird und aus den einzelnen Gläubigen in Laodicea wird. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Und das ist schön, dass er das sagt. Er hat kein Lob an diese Gemeinde mehr. Diese Gemeinde in der Endzeit, wo Reichtum vielleicht in Genüge da ist, materieller Reichtum, aber der wahre Reichtum des Herzens, der wahre Reichtum des Glaubens nicht da ist. Er hat kein Lob mehr, aber er gibt sie nicht auf, er lässt sie nicht fallen. Und er gibt die Anweisung, sei nun eifrig und tu Buße. Es gibt noch eine Chance zur Umkehr. Das war eine schöne Melodie dazu eigentlich. Sei nun eifrig und tu Buße. Und das sagt Jesus heute jedem von uns. Fühl dich angesprochen. Sei nun eifrig und tu Buße. Kehre um. Siehe, ich, Jesus, stehe an der Tür und klopfe an. Man darf da gar nicht so viel drüber nachdenken. Wie traurig ist das eigentlich, dass Jesus schon draußen steht? Gar nicht mehr drin. Jeden Sonntag, wenn wir hierher kommen, dann gehen wir davon aus und beten dafür, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte, das ist Jesu Zusage. Zu Laodicea sagt er, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er steht draußen. Wir müssen das Klopfen hören. Wenn wir das Klopfen hören und erkennen, dass es der Herr ist, dann lasst uns aufmachen. Jesus wird hineinkommen und er wird mit uns essen. Und wir mit ihm. Das ist Gemeinschaft. Essen ist das schönste Bild eigentlich und nicht nur ein Bild für Gemeinschaft. Wenn man den Mund voll hat mit Essen und zusammen isst, dann freut man sich zusammen an dem, was man hat, was man bekommen hat, was man geschenkt bekommen hat. Essen ist Gnade. Und man kann sich nicht mehr den Mund zerreißen über die anderen, wenn man isst, den Mund voll hat, gesättigt ist mit guter Nahrung. Wer überwindet, Vers 21, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Daraus lese ich zweierlei ab. Zum einen, es ist den Laodizeern wohl wichtig gewesen, Macht zu haben. Leute, die nach Reichtum streben, die ein florierendes Bankenwesen haben, denen geht das auch immer um Macht. Das sehen wir ja in unserer Welt auch. Wer gibt da gerne seine Macht ab von den Reichen? Deswegen passiert da auch keine große Veränderung, weil die einen den anderen wieder die Ämter zuschachern. Vielleicht steckt das dahinter, dass Jesus weiß, den Laodizeern ist das so wichtig, Macht zu haben. Und deswegen gibt er diese Verheißung Thron. Kommt, kehrt um, öffnet mir, kauft von mir reines, geläutertes, göttliches Gold, wahren Reichtum und ihr werdet auch Macht haben. Ihr werdet auch auf einem Thron sitzen, aber auf dem Thron des Guten, auf dem göttlichen Thron. Mir bedeutet das nicht so viel, auf einem Thron zu sitzen. Aber ich lasse das mal so stehen. Die Laodizeer werden es verstanden haben. Vielleicht kommt der Thron auch deswegen vor, weil es das letzte Sendschreiben ist. Und das wäre dann nochmal eine Bestätigung für all die Ausleger und in der evangelikalen Christenheit, wo wir uns ja auch zuzählen, überwiegen diese Auslegungen, dass eben mit Laodizea das Gemeindezeitalter zu Ende geht und dann die Entrückung stattfindet. Wir haben gelesen, der Vers, der direkt nach diesem Sendschreiben kommt, Offenbarung 4, Vers 1, der folgt ja sofort nach diesem Sendschreiben. Komme hier herauf. Eine Tür ist geöffnet im Himmel. Eben gerade war noch von einer Tür die Rede, die wir öffnen sollen. Jesus klopft an. Und schon ist die Tür im Himmel geöffnet und eine Stimme sagt, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier herauf, wo? In Offenbarung 1 hat man es gelesen. Der Thron Gottes steht. Vielleicht auch deswegen endet das Sendschreiben an Laodicea mit dem Thron und mit dem Blick auf den Thron. So finde ich, fügt sich eins zum anderen. Mir geht es so, dass mit diesen wenigen Schlüsseln die Offenbarung verständlicher wird und ich die Offenbarung als Trostbuch lesen kann und nicht als Angstbuch. Vor dem, was kommen mag. Und so endet das Sendschreiben jetzt wirklich und meine Predigt auch mit dem Vers 22. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, und nun achtet drauf, was der Geist den Gemeinden sagt. Das steht am Ende von jedem Sendschreiben. Schon damit ist klar, dass diese Schreiben nicht nur für die jeweilige Gemeinde gedacht sind, sondern für alle. Jeder hat was zu lernen. Jeder muss was lernen. Jeder soll sich an die eigene Nase fassen und gucken, wo er angesprochen wurde, überführt wurde, wo er aber auch Lob bekommt von Gott und Zuspruch. Und so lasst uns auch diese 7 Sendschreiben damit eben beenden. Ein Ohr zu haben und hören, was der Geist sagt. Und dann können wir die Zeichen der Zeit auch ein bisschen besser deuten und verstehen, was du vorgelesen hast aus dem Timotheusbrief. Am Ende der Tage werden die Menschen ihren Eltern ungehorsam sein. Sie werden selbstliebend sein. Sie werden mehr das Vergnügen lieben und suchen als Gott. Vielleicht hat Paulus das damals auch schon ein bisschen beobachtet um sich herum. Aber ich glaube, mit einer großen Steigerung sehen wir das heute um uns herum. Aber wenn ihr das alles geschehen seht, so hat Jesus mal gesagt im Evangelium, dann erhebt eure Häupter und freut euch, denn eure Errettung ist nah. Amen.